noch, der müsste eigentlich sofort erkennen, welchen, dem einen oder anderen, der hier schon länger wohnt, dem sollte das durchaus ein Begriff sein, ist ja die größte Freilichtbühne Deutschlands und all unser Stolz, den wir hier in der Gegend haben. Aber ich habe mal eine Frage an euch. Welches unter euch Kennern ist denn wohl das Stück Wilhelm Tell? Das ist das Stück, wo wir sagen, also wenn wir an Volksschauspiele Ötikheim denken, dann müssen wir an Wilhelm Tell denken. Und worum geht es in Wilhelm Tell? Kurz zusammengefasst, das ganze Stück stellt so ein bisschen dar, wie die damalige Schweiz entstanden ist. Die bösen Habsburger, die wir ja, unterdrücken eigentlich die Schweizer und ja, tun denen nicht gerade so schöne Dinge an. Und die Schweiz, die ganzen Schweizer, die verschiedenen Kantone denken sich, Leute, uns passt das nicht, dass die Habsburger uns unterdrücken und wir wollen uns wehren und zum Kampf gegen die ausziehen. Und das tun sie dann auch und Wilhelm Tell ist dann einer von diesen Anführern, einer von diesen Helden am Ende, die den Kampf gegen die Habsburger aufnehmen und am Ende auch erfolgreich sind. Und jetzt die Frage an euch, was ist denn die Szene in dem Stück, der Apfelschuss? Also heute, ich habe noch vorher überlegt, ob ich meinem Vater den Mund verbieten soll, aber keine Chance, keine Chance. Genau, der Apfelschuss. Was passiert denn beim Apfelschuss? Wilhelm Tell möchte eigentlich mit seinem Sohn in die Stadt gehen und dann wird er von den Wachen aufgehalten, weil er nicht den Landvogt in dem Gruß, der angebracht werden sollte, grüßt. Und dann kommt es ja zu Problemen und Scherereien mit den Wachen. Und am Ende wird Wilhelm Tell herausgefordert, auf seinen eigenen Sohn zu schießen. Er soll sich einen Apfel auf den Kopf legen. Und der kleine Sohn, der macht es dann auch. Und was sind die berühmten Worte, die er da spricht? Wilhelm Tell fragt, mein Sohn, soll ich das wirklich tun? Und der Sohn sagt, Vater, ich habe keine Angst, ich fürchte mich nicht. Ja, er hat stilles Vertrauen in den Vater und sein Können. Und dann kommt es zu diesem Apfelschuss und Wilhelm Tell schafft es tatsächlich, den Apfel zu treffen und seinen Sohn nicht zu opfern. Und dann geht die Geschichte eben weiter und ganz am Ende gewinnt dann sozusagen die Schweiz und Wilhelm Tell ist bis heute eigentlich der Nationalheld und Gründervater der heutigen Schweiz. Ja, so die Geschichte, wie sie erzählt wird. Hier sehen wir die beiden nochmal in so einer lebensgroßen Statue. Und irgendwie erinnert mich diese Szene an eine Geschichte in der Bibel. Da ist ein Vater, der bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Und ganz am Ende ist er der Gründervater und irgendwie auch der Nationalheld des gesamten Volkes. Ich habe es schon gehört, es soll heute um Abraham gehen und seinen Sohn Isaak. Und wir werden über das Thema nachdenken, stilles Vertrauen in Gott. Ja. Wir sind heute in Genesis 22 unterwegs und ich möchte mit euch gerade mal die Verse 1 bis 5 lesen. Da lesen wir, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Verse lest. Gott sagt zu ihm, ich will, dass du deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, für mich opferst. Und was tut Abraham? Steht früh am Morgen auf, trifft alle Vorkehrungen, spaltet das Holz, macht sich auf den langen Weg und hat 3 Tage im Kopf, ich werde bald meinen Sohn opfern. Und mich fasziniert einfach dieses stille Vertrauen, das er in Gott hat. Und ich habe mich so gefragt, ja, also wie konnte es dazu kommen, dass Abraham so seelenruhig vertrauen kann? Ich habe mir gedacht, dass ich mal ganz grob die Lebensstationen, die vorher so passieren in Genesis, mit euch einfach mal so übersichtsmäßig einfach aufrufe. Als erstes haben wir da den Aufruf, die Heimat zu verlassen. Fängt alles in Kapitel 12 an. Und dann sehen wir gleich, dass eine ganze Reihe kommt, wie wir immer sehen, wie Gott mit Abraham redet oder Gott ja, Wunder vollbringt oder irgendwie Situationen aufklärt. Wir haben dann eine erste Zusage von Gott, wo er ihm sagt, ich will aus dir ein riesengroßes Volk machen. Wenig später wiederholt er das nochmal, 2. Zusage. Dann gibt es Probleme in Ägypten und auch Gott hat hier durch übermäßige Wunder, schlägt er dann die Ägypter mit den Plagen. Danach bekommt er wieder eine Zusage von Gott, dann bekommt er den Segen durch Melchisedek, dann bekommt er noch eine Zusage von Gott und noch eine Zusage von Gott und wir sind noch lange nicht fertig. 6. Zusage in Kapitel 18. Kapitel 19, Abraham sieht, wie Gott durch Wunderhand dann Sodom zerstört, wie Gott dann später Sarah und Abimelech bewahrt, wie Gott ihm dann den Sohn Isaak, den er so liebt, wie er ihm den schenkt und wie Gott auch mit ihm spricht über Ismael und was aus ihm werden soll. Also man kann eigentlich festhalten, wir sehen hier ganz, ganz viele Punkte, wo wir merken, Abraham hat vieles mit Gott erlebt. Vieles. Entweder Lösung von Problemen oder Wunder oder aber Gott redet zu Abraham auf übernatürliche Weise. Man merkt einfach, Abraham hat vieles mit Gott erlebt. Mehrmals war Abraham in Lebensgefahr und immer wieder hat er erlebt, wie Gott ihn dennoch gerettet hat. Egal welche Situation, egal wie gefährlich, aber Abraham hat immer erlebt, wie Gott ihn gerettet hat. Und da finde ich Vers 2 bis 3 möchte ich nochmal aufbringen, haben wir gerade gelesen. Nimm deinen Sohn Isaak und bringe ihn zum Brandopfer dar. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und ich finde, was ich so bewundernswert an Abraham finde, und das möchte ich euch als ersten Punkt mitgeben, ist, stilles Vertrauen hat gelernt, ruhig zu werden. Ganz ruhig. Ja, ich bin ja so ein Typ, der dann sich immer an dieser Stelle diese Frage stellt, wie konnte Abraham so ruhig vertrauen? Also, woher nimmt er das? Wie schafft er das? Dann finde ich Hebräer 11, Vers 9, da wird auch über Abraham geschrieben, da steht, Abraham zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken. Und das ist wirklich krass, weil wir jetzt heute, wir haben das schon öfter gehört und gelesen in der Bibel, wie das passiert, aber bis zu dem Zeitpunkt gab es keinerlei Niederschrift oder ja, irgendwie ein Wort, dass jemals ein Toter auferweckt wurde. Gab es zu Abrahams Zeit nicht. Also wir lesen davor auch nichts, dass jemand auferweckt worden wäre durch Gottes Hand. Aber Abraham vertraute darauf, dass Gott genau das kann. Und das zeigt einfach auch nochmal, wie groß dieses Vertrauen ist, das Abraham hat. Wie konnte Abraham so ruhig bleiben? Stilles Vertrauen hat gelernt, ruhig zu werden, weil es mit Gottes Eingreifen rechnet. Abraham hat damit gerechnet, Gott wird eingreifen, auf die ein oder andere Art. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von Hudson Taylor. Hudson Taylor ist ja einer dieser berühmten oder gehört zu den berühmtesten Missionaren. Und Hudson Taylor ist ja nach China gegangen, um dort zu missionieren. Und es ist interessant, was er über mehrere Jahre hinweg in China erlebt hat. Und da gebe ich euch gerade so drei Begebenheiten wieder. Hudson Taylor macht sich recht früh auf den Weg nach China. Und ich glaube, er war an der Ostküste stationiert irgendwo. Das heißt, um die Wege schneller abzufahren dort, ist man mit dem Schiff über das Meer gefahren. Also der Teil, wo China eben am Meer grenzt. Und wenn man das kennt dort, dann weiß man, da können auch manchmal ziemlich heftige Stürme aufkommen. Und er ist anfangs unterwegs in seinen Anfangsjahren dort in China und er kommt in einen solchen Sturm. Und dann erlebt er halt, wie das Schiff völlig nicht mehr kontrollierbar auf diese Felsen zusteuert, wo schon viele dran hängen geblieben sind und viele Menschen ihr Leben gelassen haben. Und sie steuern da, ohne dass sie irgendetwas tun können, auf diese Felsen zu. Und dann, wie durch ein Wunder, dreht auf einmal der Wind, kurz bevor sie dort anstoßen. Und der Wind weht sie auf einmal, wie durch Wunderhand, weg von diesen Klippen. Und sie überleben diesen Sturm unbeschadet. Das war die erste Begebenheit, wo er das erste Mal erlebt hat, wie Gott sein Schiff davor bewahrt hat. Und Hudson Taylor hat eigentlich nichts dazu gemacht. Also war in Panik, wie alle anderen. Aber sie durften erleben, wie Gott sie gerettet hat. Es vergehen ein paar Jahre und er kommt wieder in einen Sturm auf einem anderen Schiff. Also gerät ein zweites Mal in so einen Sturm hinein. Ja, und er kennt sich mittlerweile schon so ein bisschen aus auf den Schiffen, weil er einfach viel auch mit denen gefahren ist. Und er weiß, wie er der Mannschaft helfen soll, wenn jetzt solche Notsituationen sind und sie gehen hin und machen alles und tun alles und es wird einfach nicht besser und es hilft nichts und wieder steuern sie auf diese gefährlichen Klippen zu und drohen zu zerbersten mit ihrem Schiff. Und er tut und macht und dann auf einmal merkt er, jetzt haben wir alles getan und alles gemacht, wir haben nichts mehr, was wir tun können. Jetzt tun wir das Einzige, was wir noch können, nämlich beten. Und er versammelt die Mannschaft unter Deck und sie beten. Und auch hier merken sie dann auf einmal, wie Gott es schenkt, dass der Wind sich dreht und das Schiff wegführt von den Klippen und das Schiff nicht zu Schaden kommt. Und es vergehen wieder ein paar Jahre und dann kommt Hudson Taylor ein drittes Mal in einen Sturm. Und jetzt ist interessant, was Hudson Taylor hier macht. Er kennt die Situation jetzt zum dritten Mal. Alle um ihn herum sind in Panik und er bleibt ganz ruhig. Bleibt völlig ruhig. Und der Kapitän kommt auf ihn zu und brüllt ihn an, wie kannst du so ruhig bleiben, helf uns gefälligst und schau, dass wir es irgendwie schaffen, hier zu überleben. Die tust ja gar nichts. Und dann sagt er, Herr Kapitän, bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie, dass wir die gesamte Mannschaft unter Deck versammeln. Und das machen sie. Sie versammeln sich unter Deck. Und er sagt zu ihnen, Leute, heute wird kein einziger von uns sterben. Kein einziger wird sterben von uns. Weil wir jetzt zusammen beten und darauf vertrauen, dass Gott uns rettet. Und sie beten, sie sind noch in dem Sturm einige Zeit, schaffen es dann irgendwie rauszukommen und kommen dann sicher im Hafen an und kein einziger ist gestorben. Einen Tag später kommen die Reste eines anderen Schiffes an und es kommt heraus, dass dieses Schiff genau in demselben Sturm war. Und auf diesem Schiff haben von 22 Leute 6 überlebt. Und Hudson Taylor merkt, was für ein Wunder Gott eigentlich an ihrem Schiff am Tag vorher noch vollbracht hat. Und was ich an diesen drei Begebenheiten von Hudson Taylor so einleuchtend finde, ist, am Anfang war da noch gar nichts da, da war nur Panik da. Und über die Zeit lernt er, und merkt, dass er Gott ganz still wirklich vertrauen kann. Und warum? Weil er weiß, dass er mit Gottes Eingreifen rechnen kann. Stilles Vertrauen hat gelernt, ruhig zu werden, weil es mit Gottes Eingreifen rechnet. Ich möchte mit euch ein bisschen weiter im Text gehen. Wir lesen ab Vers 6 bis 12. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater, und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander, und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Verse lest, aber alleine durchs Lesen habe ich so den Eindruck, also hier ist so ein hohes Maß an Dramatik und herzzerreißend, was hier eigentlich passiert. Das könnte kein Kinofilm besser darstellen. Das muss so heftig sein, was hier passiert, weil Abraham hier seinen einzigen Sohn, den er lieb hat, schlachten soll, sagt der Text. Und es klingt total brutal, was Abraham hier machen soll. Und trotzdem sehen wir, und das möchte ich euch als zweiten Punkt weitergeben, stilles Vertrauen ist bereit, alles zu opfern. Abraham ist bereit, alles zu opfern. Ja, was hier passiert, unter euch Bibelkennern, ihr werdet es wissen, was hier passiert, ist auch bildlich gesprochen ein Vorbild auf Jesus hin. Also das Ganze, was hier abläuft, das wird Jesus später auch einmal durchlaufen. Mit dem Unterschied, dass Jesus sich eben wirklich dann schlachten lässt. Ich habe einen Vers gefunden, Jesaja 53, Vers 7, wo ich finde, da wird es auch nochmal sehr deutlich, wie Jesus diesen Weg gegangen ist. Und da lesen wir: Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Und ich finde das so gewaltig, wie Jesus selbst diesen Weg gegangen ist. Er tat seinen Mund nicht auf, sondern war völlig ruhig und in diesem stillen Vertrauen. Und wir merken, wie auch Jesus selbst bereit war, alles zu opfern und auch alles geopfert hat. Und in mir kommt dann immer dann so die Frage auf, also warum macht Jesus das? Woher nimmt er die Kraft? Woher hat er dieses Vertrauen? Wie schafft er das? Auch hier ein Vers aus Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete und er sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Warum macht Jesus das? Um der vor ihm liegenden Freude willen. Jesus rechnet damit. Er wusste, dass es zum Besten dienen würde, wenn er diesen schlimmen Weg gehen würde. Er wusste, es wird zum Besten dienen. Wir lesen es auch in Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Die große Frage an der Stelle, die wir uns stellen müssen: Glauben wir das? Glauben wir wirklich, dass alles, was wir durchlaufen und was passiert in unserem Leben, dass das zu unserem Besten dienen wird? In den einfachen Zeiten, da glauben wir das. In den schweren Zeiten, wenn wir solche Geschichten hören, wie mein Vater sie gerade erzählt hat, wenn du deine ganze Familie verlierst, glaubst du dann, dass das wirklich zum Besten dient? Ich habe euch hier nochmal stilles Vertrauen bereut, alles zu opfern, weil es zum Besten dienen wird. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, zwei Geschichten mitgebracht. Die erste Geschichte handelt von einem Mann, der mit Gott gestritten und gekämpft hat. Deswegen dieses Bild hier. Dieser Mann war ein gläubiger Mann, auch durchaus angesehen in der Gemeinde, auch tätig, hat auch eigentlich ein vorbildliches Glaubensleben geführt. Und dann eines Tages werden seine zwei Söhne krank, todkrank. Und man weiß damals, mit dieser Krankheit, wenn du die hast, da ist kein Arzt da, der das heilen kann. Und die Söhne sind eigentlich dem sicheren Todesurteil hingegeben. Und ich fand es interessant, wie der Mann reagiert hat. Der Mann hat nicht gebetet, Herr, bitte schenk Heilung, Herr, bitte schenk Gnade in irgendeiner Form. Nein, hat er nicht. Sondern was er getan hat, ist, er hat zu Gott immer nur gesagt, meine Söhne darfst du mir nicht nehmen. Und völlig verbissen und verbittert hält er an diesem Satz fest und sagt in vollem Zorn immer zu Gott, meine Söhne darfst du mir nicht nehmen. Also keine Bitte, einfach nur diese Forderung an Gott. Und Gott denkt sich, gut, okay, wenn du das sagst, dann machen wir das. Und wie durch Wunderhand bekommen die Söhne diese Heilung geschenkt, sie überleben. Und der Mann hat nicht vertraut darauf, dass diese Krankheit vielleicht irgendwie zum Besten dienen würde, sondern er glaubt, wenn seine Söhne überleben würden, das wäre das Beste. Was passiert mit den Söhnen? Sie wachsen weiter heran und entwickeln sich ziemlich schlecht. Beide rutschen in die Kriminalität ab. Der eine findet recht bald, führt es relativ bald zum Selbstmord. Der andere kommt ins Gefängnis, überlebt auch da nicht lange, hat dann auch mit Drogen zu tun und nimmt auch kein schönes Ende. Und da fragt man sich schon, war das jetzt das Beste? Vertrauen wir wirklich darauf, dass alle Dinge uns zum Besten dienen, auch wenn es vielleicht bedeutet, dass Menschenleben sterben müssen? Ist nicht einfach, aber ich habe noch eine zweite Geschichte für euch. Die Geschichte gibt es auch in unterschiedlichen Varianten, aber die Grundaussage ist da immer die gleiche. Und zwar kam mal eine Frau mit einer älteren Glaubensgeschwister in der Gemeinde so ins Gespräch. Und die ältere Glaubensschwester fragt diese jüngere Frau, du, ich habe gemerkt, dass du irgendwie Probleme hast, das Vaterunser zu beten. Und die junge Frau druckst so ein bisschen rum und ja, und die ältere Glaubensschwester, die hakt halt wirklich nach und fragt, was ist da los? Wo hast du deine Schwierigkeiten mit dem Vater Unser? Und dann sagt diese junge Mutter, mir fällt es schwer, den Satz auszusprechen, dein Wille geschehe. Und die ältere Glaubensschwester fragt, ja, was ist denn das Problem dahinter oder welche Schwierigkeit hast du damit? Und dann antwortet sie, weißt du, irgendwie verstehe ich dahinter, dass Gott mir dann all die Dinge wegnimmt, die mir wichtig sind und wertvoll sind und ich muss da alles opfern und weggeben und ich kann das nicht. Ich kann das nicht opfern. Und dann antwortet die ältere Glaubensschwester mit einer Geschichte und fragt sie, sag mal, du hast doch ein Kind, eine Tochter. Und die Mutter sagt, ja, habe ich. Und dann fragt sie, jetzt stell dir mal vor, dein Kind kommt zu dir und sagt aus völlig heiterem Himmel, Mutter, ab heute werde ich dir immer treu sein, werde immer gehorsam sein, werde alles tun, was du sagst, werde nicht diskutieren oder hinterfragen, sondern bin einfach ein braves, kleines Mädchen. Wie würdest du das finden als Mutter? Und die Frau antwortet, ja, das fände ich super, das wäre ja richtig klasse. Also, da bräuchte ich ja, also das wäre das genau das, was ich jetzt mir wünschen würde. Und dann fragt die ältere Glaubensschwester, und jetzt möchte ich dich fragen, würdest du, wenn sie das zu dir sagen würde, wenn sie dir ihren Gehorsam betreuen würde, würdest du ihr dann alles wegnehmen, was ihr Spaß und Freude macht? Würdest du ihr alles verbieten? Und die Mutter sagt, nein, würde ich nicht. Also, wieso sollte ich? Es sei denn, es wäre irgendwie schlecht für sie, aber ich, also wenn sie mir ihre Treue da so bekundet, dann würde ich ja erst recht sie machen lassen und ihr vertrauen, dass sie weiß, was sie tut. Und also würde ich nie eingreifen, also nie so einschneiden. Und die ältere Glaubensschwester sagt, und jetzt die Frage, wieso traust du das Gott nicht auch zu? Wenn du Gott diese Treue bekundest und den Gehorsam, wieso sollte Gott dir dann die Sachen wegnehmen? Wenn du bereit bist, die wertvollsten Dinge zu opfern und ihm anzuvertrauen und hinzugeben, wieso sollte Gott sie dir dann wegnehmen? Ich finde, diese beiden Geschichten machen das so ein bisschen deutlich. Stilles Vertrauen ist bereit, alles zu opfern, weil es zum Besten dienen wird. Ich möchte mit euch noch einen dritten Punkt betrachten. Wir lesen ab Vers 13 bis 19. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief zu Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu, und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Ja, wir lesen hier eine relativ lange Ansprache von Gott. Und ich finde, was man so als Quintessenz festhalten kann, das möchte ich euch als drittes weitergeben, stilles Vertrauen bringt Segen. Ja, also Gott sagt Abraham, du wirst dies bekommen, du wirst das bekommen, du sollst das haben, das soll aus dir werden und aus deinen Nachkommen. Und man merkt einfach, dieses stille Vertrauen, das bringt Abraham Segen. Ich habe nochmal Vers 17 hier rausgegriffen. Da sagt Gott es nochmal ganz deutlich, darum will ich dich reichlich segnen. Ich fand es ganz interessant, wenn man diesen Vers im Hebräischen anschaut. Ach du liebe Zeit, was denn da passiert? Da steht das hebräische Wort Barak. Muss ich gucken, wie geht es hier weiter? Ja, da fehlen ein paar Worte, weiß nicht, warum es sie gelöscht hat. Barak bedeutet im Hebräischen segnen, beschenken, Ehre erweisen. In manchen Übersetzungen sogar niederknien oder salutieren. Das sagt Gott zu Abraham. Ich bin bereit, vor dir zu salutieren, dich zu beschenken, die Ehre zu erweisen, vor dir niederzuknien. Also das ist eine ziemlich starke Aussage, die Gott hier macht. Ja, und jetzt sehen wir hier, im Deutschen wird es übersetzt mit reichlich segnen. Im Hebräischen aber steht hier Barak zweimal. Also Barak, Barak. Ja, es ist, im Originalhebräischen ist es von der Grammatik nochmal ein bisschen angepasst, aber eigentlich steht hier Barak, Barak, ich will dich beschenken, beschenken. Ja, und da merkt man, was Gott damit eigentlich ausdrücken möchte, ist, dass er Abraham über die Maße hinaus beschenken möchte. Also ich will dich beschenken und dann gleich nochmal mit dem Ganzen nochmal beschenken. Ja, das ist so, was Gott eigentlich so hier aussagt. Und ich bin also ein Typ, immer so ein bisschen pragmatisch, der sich dann fragt, ja, was bringt denn das? Also zu was ist denn das geworden? Was ist denn die Tragweite dahinter? Wie weit reicht denn dieses Geschenk, das Abraham hier erfährt? Und auch hier habe ich ein Vers für euch aus Galater 3, Vers 13 bis 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Also wie ist die Tragweite? Bis zu den Heiden. Das heißt, diese Tragweite dessen, was Abraham hier getan hat, das hat weltweiten Einfluss gehabt. Das hat seit über 4000 Jahren Einfluss bis heute. Und wenn wir das Ganze auch konsequent zu Ende denken, dann hat das Vertrauen von Abraham Einfluss bis in die Ewigkeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber stilles Vertrauen, das scheint ziemlich mächtig zu sein. Also wenn das so eine Tragweite hat, dass es bis in die Ewigkeit hineinragt, stilles Vertrauen bringt Segen, der über die Maßen auf andere wirken kann. Ich habe euch zum Abschluss eine Geschichte gebracht, da fand ich, da wird das auch ziemlich deutlich. Dieser gute Mann hier heißt Kurt von Knobelsdorf. Also das ist ein witziger Name. Wer war dieser Kurt von Knobelsdorf? Er hat 1839 wurde er geboren. Und er hat relativ früh eine Militärlaufbahn hingelegt. Also ab 21 war er in der preußischen Armee und hat dort gedient, hat viele Kriege miterlebt und hat sich auch eben hochgearbeitet innerhalb des Militärranges immer weiter hoch, bis er zuletzt Oberstleutnant, so hieß das damals, geworden ist. Also eine ziemlich hohe Rangordnung innerhalb des Militärs. Aber wie das so ist, wenn man die Schrecken des Krieges miterlebt und diese Brutalität, wie es leider gang und gäbe war und auch bis heute ja ist, die Soldaten und auch er, die verfallen dem Alkohol. Man muss irgendwie das, was da so schlimm ist, das muss man irgendwie betäuben, irgendwie runterspülen, irgendwie verkraften können. Und leider flüchten sich viele von diesen Leuten damals in den Alkohol und auch er ist eigentlich schwer alkoholabhängig. Ja, und was passiert so gegen Ende hin? Er steht kurz vor seiner Rente und Pension und er möchte eigentlich nochmal eine Beförderung bekommen. Ja, also er steht kurz davor, dieser Oberstleutnant zu werden und er möchte die Beförderung. Und dann wird zu ihm gesagt, ja, die bekommen Sie, wenn Sie eine Entzugskur besuchen, also einen Alkoholentzug machen. Und dann denkt sie, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Aber er sagt sich, gut, okay, der Titel, der bedeutet mir viel. Ich will das machen, okay, ich gehe hin und mache diese Entzugskur. Und dann wird gesagt, gut, okay, Sie gehen nach Heinrichsheim, dort haben wir eine Alkoholentzugskur, die von Christen geleitet wird. Da bitte begeben Sie sich hin und wenn dann gesagt wird, Sie haben das erfolgreich durchlaufen, dann bekommen Sie Ihre Beförderung. Und widerwillig geht er dahin, denkt sie, ja, Christen, voll gelabert und bla bla bla, keine Lust drauf, aber er macht das Ganze. Und er kommt dann auch mit so einer Missionarsfrau, die dort arbeitet, ins Gespräch und sie lernen sich kennen und haben immer wieder mal so einen kleinen Smalltalk. Und nach so einigen Monaten innerhalb dieser Einrichtung kommt er eines Tages auf die Frau zu, weiß um den Ehemann, wie es dem geht und er fragt sie, gute Frau, wie geht es Ihrem Ehemann, ist er immer noch so schwer krank, wird es nicht besser? Und die Frau sagt, nein, es wird nicht besser. Und was Knobelsdorf so dermaßen beeindruckt ist, wie ruhig und gelassen sie bleibt dabei, wie sie so eine stille Ruhe ausstrahlt, obwohl sie weiß, dass ihr Mann wahrscheinlich bald sterben wird. Und Knobelsdorf lässt das nicht ruhen, er fragt weiter, ja, wie ist das, wenn er jetzt sterben würde? Haben Sie denn eine Rente oder eine Pension oder irgendetwas, was Sie finanziell dann über Wasser halten wird? Und die Frau sagt, nein, ich habe nichts. Völlig ruhig und gelassen. Und Klobelsdorf denkt sich, sag mal, also, was ist denn hier los? Und dann fragt er, sag mal, Sie haben doch so viele Kinder, was wird denn aus denen? Die sind ja auch noch völlig jung. Wie wollen Sie das denn bewältigen, wenn Sie nicht mal Geld dann haben? Und dann antwortet die Frau seelenruhig, wissen Sie, ich muss dem Herrn, meinem Gott, einfach vertrauen, dass er das irgendwie schon in den Griff bekommen wird. Und Knobelsdorf ist so fassungslos von dieser Ruhe, die diese Frau ausstrahlt, die kurz davor steht, dass eigentlich alles eine Katastrophe wird, und sie ist völlig ruhig und gelassen. Und auf einmal merkt dieser Kurt von Knobelsdorf, beim christlichen Glauben, da geht es nicht um Regeln einhalten, da geht es nicht um Rituale abhalten oder um Bibel lesen oder ein besserer Mensch zu sein, sondern es geht darum, eine innere Haltung zu haben, die genau weiß, dass sie sich auf Gott verlassen kann. Und dieses Gespräch mit dieser Missionarsfrau hat ihn so beeindruckt, dass er noch am selben Tag sein Leben dem Herrn übergeben hat. Und was passiert weiter? Kurt von Knobelsdorf wird derjenige, also er schließt sich dann diese Einrichtung an und fördert die, und er fängt an, den Verein zu gründen, Blaues Kreuz. Und dieser Verein, der existiert bis heute und hilft Alkoholabhängigen, aus der Sucht herauszukommen und ihnen den Glauben nahezubringen. Und dieser Kurt von Knobelsdorf hat so einen großen Einfluss auf so viele Menschen bis heute. Bis heute bringt er den Menschen Segen. Und wo hat es angefangen? Beim stillen Vertrauen einer einfachen Frau. Beim stillen Vertrauen in Gott. Da hat es angefangen. Und man sieht an dieser Geschichte, stilles Vertrauen bringt Segen, der über die Maßen auf andere wirken kann. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben so Situationen hast, wo du dir wünschst vielleicht, dass du so manch einer, der dir so am Herzen liegt, dass der zum Glauben findet, aber irgendwie so weit weg ist. Vielleicht ist für dich genau diese Lektion dran, diese Person einfach mal Gott anzuvertrauen und still zu vertrauen, dass Gott schon das Richtige daraus machen wird. Ja, weil stilles Vertrauen Segen bringt, der über die Maßen auf andere wirken kann. Ich möchte zum Abschluss nochmal die Punkte zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten, stilles Vertrauen hat gelernt, ruhig zu werden, weil es mit Gottes Eingreifen rechnet. Stilles Vertrauen ist bereit, alles zu opfern, weil es zum Besten dienen wird. Und stilles Vertrauen bringt Segen, der über die Maßen auf andere wirken kann. Amen.